Jo, okay, ihr seid beim Austeilen, aber das könnt ihr auch nebenbei, ne? Also möchte ich jetzt nochmal zurück, 3 Wochen zurück. Ihr erinnert euch vielleicht noch so ein bisschen. Wir haben uns angeguckt, Paravirtualisierung, zweiter Teil. Paravirtualisierung, erster Teil war User Mode Linux. Da war das Linux auf den Linux-Kern angepasst. Und da haben wir gesagt, dass mit dem Linux-Kern darunter als Hardware, das passt nicht so wirklich. Und haben gesagt, stattdessen nehmen wir jetzt lieber irgendwie ein abgespecktes Betriebssystem. Vieles braucht man nämlich schlicht nicht. Und auf der anderen Seite, einiges könnte man stattdessen besser brauchen. Und dann nehmen wir das Betriebssystem halt nicht mehr Betriebssystem, sondern Hypervisor und packen da drauf jetzt portierte Kerne, die jetzt eben nicht mehr auf i386 laufen oder so, sondern die laufen jetzt auf dem Hypervisor XY. Jo, das, was wir uns zum Schluss oder fast zum Schluss angeguckt haben, waren die I/O-Möglichkeiten, die es jetzt geben muss, irgendwie für die portierten Betriebssysteme. Die wollen ja letztendlich alle irgendwie I/O machen. Bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Und da waren diese 3 Möglichkeiten. Entweder können wir natürlich in den Hypervisor, wie bisher im Linux, irgendwelche I/O-Möglichkeiten einbauen. Was weiß ich? Ich sage dem Hypervisor, er soll mal ein Netzwerkpäckchen verschicken, dann macht das. Oder ich sage ihm, lies mal Block 13 von Platte und dann macht das. Oder, können natürlich, das war die andere Variante, die uns angeguckt haben gesagt, dem Hypervisor ist das alles fürchterlich schnurz, pips, wurscht. Der kümmert sich nicht drum, der sagt einfach, hier virtuelle Maschine, da hast du die Grafikkarte, mach damit, was du willst. Gut, und der Hypervisor kann es tun im Sinne von MMU. Was weiß ich, er kann die MMU so programmieren, dass nur die erste Domain überhaupt auf die Speicherbereiche der Grafikkarte zugreifen kann. Dann ist auch sichergestellt, nur die Domain 0, sagen wir mal, kann auf die Grafikkarte malen. Und dann können die anderen da nicht dazwischen fummeln. Und mit I/O-Ports geht es im Prinzip genauso. Jedenfalls bei Intel haben wir gesehen, da kann man so einzelne Bits anknipsen, mit denen man einzelnen Prozessen sagen kann, du darfst auf die Grafikkarte, du darfst auf die Netzwerkkarte, du darfst dahin. Jo, und der letzte Punkt, da waren wir nicht fertig geworden, haben wir gesagt, der Hypervisor könnte auch die Kontrolle an eine virtuelle Maschine geben. Domain 0, da hast du alles, mach was mit, was du willst. Und ja, alle anderen gestarteten virtuellen Maschinen kriegen gesagt, ja, wenn du I/O machen willst, frag ihn. Jo, das sieht dann irgendwie so aus. Wir haben unseren Hypervisor. Der Hypervisor macht praktisch alles sozusagen, was die CPU und den Speicher angeht. Also wenn da das Ding irgendwie Speicher anfordern will, naja, Hypervisor fragen. Wenn das Ding eine weitere CPU sozusagen braucht, naja, kann es hier einen Prozess kriegen. Und alles Weitere geht dann halt über die Domain 0, über die Treiber in der Domain 0 an die Grafikkarte, Netzwerkkarte, was sonst so alles gibt. Jo, dann haben wir gemeint, das ist an sich schon mal sehr schön, weil der Hypervisor ist jetzt klein. Gut, das sieht jetzt hier eigentlich so aus, Hypervisor groß, Treiber klein. Wenn man sich das in der Praxis anguckt, dann sieht das allerdings aus, Treiber. Hypervisor. Ne, Treiber, ich muss für jedes Gerät einen Treiber, das sind Tausende. Hypervisor brauche ich für die eine CPU, ich habe ja bloß eine, oder für den einen Typ von CPU, für den einen Typ von Speicher. Das ist nur so ein sehr kleines Teil. Ja, der Hypervisor bleibt dann schön klein und normalerweise hat, sagen wir mal, wenn Domain 0 ein Linux-Betriebssystem ist, Linux hat eh schon Treiber für sämtliche Grafikkarten, für sämtliche und so weiter. Dann ist es auch kein Problem, nutzen wir die halt, die da dabei sind. Jo, das Einzige, was wir jetzt brauchen, und das ist natürlich jetzt möglicherweise ein kritischer Weg, wenn jetzt hier der Gast was schreiben will auf Platte, dann sagt er es dem Hypervisor und der Hypervisor sagt, ich nicht, du. Und dann sagt er, ach so, ich soll schreiben, darf ich das? Naja, mache ich mal für ihn. Sagt dem Treiber Bescheid, Treiber sagt der Platte Bescheid, schreibt mal. Das sind natürlich jetzt, So, ein Kontextwechsel, zwei Kontextwechsel. Und wenn der hier ein Megabyte schreiben will, Megabyte kopieren, Megabyte kopieren, Megabyte kopieren. Und das ist natürlich performancemäßig jetzt nicht ganz so dolle, kann man sich vorstellen. Was man da machen kann. Ja, haben wir schon. Machen wir es dann. Ja. Ja, die Kontextwechsel kann man sich überlegen. Das könnte man vielleicht noch so hinkriegen, dass man gar nicht im Hypervisor den Zustand speichert, sondern derjenige, der schreiben will, ruft dem Hypervisor auf, mehr oder weniger als Unterprogramm. Braucht auch keinen Kontextwechsel machen in dem Sinne, sondern erst, wenn er dann die Domain 0 aufruft und der Bescheid sagt, mach mal, okay, dann müsste man den Kontext mal sichern. Also könnte ein Kontextwechsel reichen. Wobei ein Kontextwechsel hatten wir natürlich auch generell bei einem Write System Call, machen wir auch einen Kontextwechsel in dem Betriebssystemkern. Jo, wie könnte man das machen? Und da ist die Idee, Daten kopieren, ja, nicht kopieren, sondern Daten in eine Page reinschreiben. Also hier im Beispiel eine Page, können aber natürlich auch 2, 4, 5 sein. Und wenn ich jetzt sagen will, ja, den Inhalt von dieser Page sollst du auf Platte schreiben, dann kopiere ich nicht den Inhalt der Page jedes Mal, sondern ich übergebe dem Hypervisor einen Pointer auf die physikalische Page und sage die auf Platte. Und der Hypervisor gibt jetzt auch an Domain 0 nicht die Daten weiter, sondern einen Pointer auf physikalische Adresse von der Page. Ja, das Einzige, was der Hypervisor machen muss, er muss natürlich die Schreibleseberechtigung dann auch entsprechend weitergeben. Ja, und dann geht einfach beim Schreiben, geht nur noch so eine Fertigmeldung zurück. Naja, im Prinzip aus dem Unterprogrammaufruf mit einem Return, da hüpft er dann den Weg entsprechend wieder zurück. Jo, lesen umgekehrt. Da könnte jetzt irgendeine Domain sagen, ich hätte gerne diese physikalische Page gefüllt mit irgendwelchen Daten. Mach mal. Das soll heißen, ich gebe einen Pointer mit, eine physikalische Adresse von irgendeiner Page. Die gebe ich dem Hypervisor. Der Hypervisor gibt es weiter an Domain 0. Domain 0 füllt die Page und sagt, fertig. Ja, und dann sind eigentlich auch keine Daten kopiert worden. Naja, nur ein paar Pointer. Aber ein paar Pointer ist, naja, egal. Geht das immer? Wenn ich kein DMA habe, nehmen wir mal als Beispiel eine NE2000 Netzwerkkarte, hat kein DMA, dann kann ich natürlich trotzdem in einer Page die Daten, da kann ich die Daten ablegen, die Page reiche ich dann weiter an Domain 0. Ja, und dann muss Domain 0 aus der Page die Bytes einzeln rausnehmen und in die Netzwerkkarte und noch ein Byte in die Netzwerkkarte und noch ein Byte in die Netzwerkkarte. Das müsste Domain auch 0 auch selber so machen, wenn sie selber so verschicken wollte. Ne? Wenn kein DMA, dann geht es halt nicht.
Prinzipiell müsste eben das Gastsystem überhaupt wissen, dass es vielleicht blockweise Daten lesen oder schreiben will. Das sollte es damit ein bisschen weitergeben.
Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Plattenblock lesen will, das ist halt ein Block.
Geschwindigkeitsvorteil, wenn man wirklich ein Megabyte oder mehr auf einmal liest oder verschickt und Plattenblock sind jetzt auch quasi ein halbes ein halbes Kilobyte oder 512. Das ist dann immer noch was langsam.
Ja.
der Granularität benutzt, dann bringt es noch nicht so viel. Ja, aber wenn man eben größere Fläche hat, dann erst rentiert sich.
Kann man sich jetzt überlegen, ob man hier immer eine Page übergibt, die möglicherweise noch nicht einmal gefüllt ist, ne, bei so einem 512-Byte-Block für Platte. Auch da muss man natürlich sagen, auch da muss natürlich Domain 0 das eigentlich auch selber so machen, dass mehr geschrieben wird, mehr gelesen wird. Und normalerweise sämtliche Dateisysteme, die es heute so gibt, die haben alle 4K-Blöcke oder größer sogar. Und insofern 4K-Blöcke jetzt zu schreiben, das ist sowohl für Domain 0 nicht außergewöhnlich, aber für Domain, also eine andere Domain, wäre das auch ganz normal. Frage ist natürlich, wenn man jetzt mehr schreiben will. Gut, dann könnte ich 2, 3, 4, 5 Pointer übergeben. Oder ich könnte einen Pointer auf eine Page übergeben und in der Page stehen jetzt ein Pointer. Wenn es dann gar zu viele werden sollen. Gut, kann man sich überlegen, wobei jetzt eine Page, das sind immerhin schon 4K. Wenn ich da ein Unterprogramm aufrufe, ja, mach, da ist der Overhead jetzt nicht so groß. Kann man sich natürlich überlegen, vielleicht nimmt man nicht eine Page, sondern 16 Pages oder so. Aber da eine Obergrenze, glaube ich, die könnte man schon kriegen. Ja, aber also die Idee mit dem DMA war jetzt aber gar nicht so verkehrt. Ich behaupte mal, DMA geht nicht immer. Okay, also manchmal gibt es natürlich gar kein DMA, das hatten wir schon. Gut, wenn kein DMA, dann hätte auch Domain 0 sein Problem. Aber sagen wir mal, prinzipiell geht DMA. Ja gut, das muss man jetzt wissen. Es gibt für viele DMA-Geräte, gerade in der PC-Welt, Einschränkungen. Es gibt DMA-Geräte, die können nur aus dem unteren Megabyte, dem unteren physikalischen Megabyte, Daten transportieren. Stammt halt noch aus alten Zeiten, wo ein PC hatte halt bloß ein Megabyte, fertig, aus. Aber DMA hatte man. Für Platte, für Soundkarte, für Grafikkarte, also die meisten konnten schon. Sogar die Floppy. Wenn man aus heutiger Zeit sagt, na, also für die 5 Byte pro Minute braucht es eigentlich auch nicht, aber das konnten sie schon. Aber die Floppy konnte halt nur aus dem unteren Megabyte die Daten holen und auch nur ablegen. Soll heißen, wenn ich dem jetzt hier eine Page rüberreiche aus dem obersten Gigabyte, so, gar nichts mit anfangen. Und da gibt es leider viele von. Das nächste ist, es gibt natürlich, sagen wir mal, Netzwerkkarten, die können zwar prinzipiell DMA und prinzipiell auch DMA von höheren Pages, aber sie brauchen ein bestimmtes Alignment. Also beispielsweise können sie immer nur von Anfang einer Page ab was verschicken. Ginge ja noch. Problem kann aber natürlich sein, wenn jetzt Domain 0 noch irgendwas davor kleben will, irgend so ein Header oder sowas. Der sagt zwar, hier hast du ein Paket, verschick bitte. Naja, und dann will der noch den Absender davor schreiben. Dann geht es wieder nicht. Also in den meisten Fällen und in den entscheidenden Fällen, da geht es häufig, aber nicht immer. Also gerade in der Netzwerkwelt, wenn man dann noch so Header davor kleben muss oder so, oder eine Checksum dahinter kleben muss, dann hat man vielleicht so einen 4K-Block, aber die 4 Byte Checksum, die ich dahinter schreiben muss, kein Platz mehr da. Jo, aber also von der Idee her, und wenn man ein bisschen sinnigere Hardware hätte, dann wird das funktionieren. Jo. In der Praxis sieht es noch ein klein bisschen anders aus. Nämlich folgendes. Also, den Weg, den habe ich euch gerade erklärt. Wenn die Domain 1 ein Netzwerkpäckchen verschicken will, dann sagt sie dem Domain 0 Bescheid, verschick mal. Der nimmt einen Ethernet-Treiber auf die Ethernet-Karte und weg damit. geht. Was ist aber jetzt, wenn Domain 1 an Domain 0 was schicken will? Naja, dann verschickt er ein Netzwerkpäckchen, weil das sind ja zwei virtuelle Maschinen und beide haben eine virtuelle Ethernet-Karte. Also sagt er, verschickt mal ans Netzwerk ein Ethernet-Päckchen. Jo, und der verschickt in die große weite Welt und merkt gar nicht, dass er eigentlich selber gemeint ist. Selbst wenn er dann noch eine zweite Ethernet-Karte am Netz hätte, an dem gleichen Netz, was jetzt nicht viel Sinn macht, weil man kann ja nur über eine verschicken. Ne? Damit ist die andere ja eh gerade blockiert, also eine wird eh bloß Sinn machen. Selbst wenn es eine zweite dran wäre, hätte die normalerweise die gleiche MAC-Adresse und von der gleichen MAC-Adresse empfängt man nicht. Sonst würde man ja immer das, was man verschickt, auch selber wieder empfangen, will man ja eigentlich gar nicht. Also, wenn der was an den schicken will, dann schickt er es in die große weite Welt und der Einzige, der es nicht mitkriegt, ist der, der es eigentlich haben soll. Ja, und selbst wenn er dann, okay, das kann man natürlich hier, in vielen Treibern ist es auch so gemacht, so ein Loopback-Device oder wie auch immer das genannt wird, ich kann natürlich auch hier in dem Domain 0 Netzwerkpäckchen verschicken, er an sich selbst, das geht natürlich. Ich kann mich ja auf einem Mail-Server, wenn ich auf einem Mail-Server eingeloggt bin, dann kann ich eine Mail schreiben. Der connectet sich dann halt sozusagen intern auf sich selbst. Aber dann wird halt das Päckchen erstmal diesen langen Weg nehmen und dann hier unten merken, ups, ach, das soll eigentlich gleich da wieder nach oben. Jo, unter anderem deshalb sagt man dann, naja, dann bauen wir uns doch eigentlich lieber ein virtuelles Netz. Dann brauchen wir das gar nicht erst in den Treiber reinstecken, aus dem Treiber wieder raus, sondern wir sagen, wir verschicken das an das virtuelle Netz. Und das virtuelle Netz ist jetzt einfach ein neuer Treiber, nämlich ein Treiber, der das entgegennimmt und gleich postwendend einfach weiterreicht. Gar nicht drüber nachdenkt, einfach an alle Angeschlossenen weiterreicht. Und dann sind die Domain 0, 1, 2, 3 und wie viele auch immer, sind sozusagen immer an einem Netz verkabelt. Und dann könnt ihr untereinander natürlich jetzt blitzschnell Daten verschicken, weil, das passt jetzt mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe, wenn ich hier eine Page übergebe, dann brauche ich da gar keinen Header davor kleben, ich brauche gar keine Checksum hinten dran kleben, mit dem Problem, dass ich möglicherweise das gar nicht davor kleben kann, sondern ich kann das ja einfach dem Treiber geben und der Treiber reicht es an das nächste Betriebssystem weiter und fertig. Nichts mit Checksum, nichts mit, brauchen wir alles nicht. Die Päckchen sind ja schon fertig eigentlich. Ja, und dann hat man natürlich den Vorteil, dann ist das Netzwerk zwischen diesen Domains schneller als zwischen zwei echten Rechnern. Kann man sich vorstellen, weil der schreibt im Prinzip nur eine Page, die Page wird darüber gemappt und der kann darauf zugreifen. Soll heißen, da kann ich ein Gigabyte innerhalb von, keine Ahnung, tausendstel Sekunde verschicken, gar kein Problem. Das kriege ich natürlich auf dem echten Netz nicht wirklich auf die Reihe. Ne? Selbst auf dem Gigabit dauert es dann doch mal eine halbe Stunde, bis ich das rübergeschaufelt habe. Jo, dazu Fragen?
Wie schaut es nochmal bei dem Gastsystem aus? Die brauchen aber schon irgendeinen speziellen Treiber, der halt dann die entsprechenden Nachrichten an den Hypervisor richtet, anstatt ein echtes Gerät. Okay. Das ist schon auch noch alles unterpasst.
Ja. Was man natürlich machen kann und was die moderneren, also beispielsweise Xen, macht sowas. Die haben jetzt hier zusätzlich zu dem Billig-Hypervisor, sage ich mal, auch noch die VTX-Geschichten von Intel und AMD eingebaut. Also wenn der hier oben ein InB macht, dann kann ein Exit-Event kommen und der Hypervisor guckt nach, was will er eigentlich von mir? Ach, der will auf die serielle Schnittstelle schreiben, okay, ich verschicke stattdessen eine Nachricht an meinen Kumpel.
Könnte das dann wieder wirklich so ausschaut, als ob er die Hardware direkt ansprechen würde, aber es dann eigentlich immer kurz umgeleitet wird und dann
genau.
Und man ein Resultat vielleicht wieder zurückkommt.
Hat einfach den Vorteil, gut, hier, dann brauche ich mehr. Ne? Da brauche ich jetzt zum Beispiel noch so einen extra Treiber. Ich brauche diese Callbacks, dass mich von außen überhaupt jemand fragen kann. Das Ding ist ein bisschen anders. Aber der hier zum Beispiel und natürlich alle weiteren können im Prinzip auch normale Betriebssysteme sein. Auch unangepasste, beispielsweise dann dementsprechend auch ein Windows. Und dem Windows, dem gaukelt man dann vor, ja, du hast eine billige Grafikkarte, du hast eine billige Netzwerkkarte, du hast eine billige Platte. Genau das, was man möglichst einfach simulieren kann, das türke ich ihm vor. Allerdings mache ich es im Hypervisor gar nicht, sondern ich reiche die Aufrufe immer gleich, mach du mal. Auf die Art und Weise kriegt man natürlich leicht eine Platte simuliert. Ja. Das kann man sich jetzt noch überlegen, ob man, wenn man hier, sagen wir mal, eine Ziel-Mac-Adresse mitschickt, eine virtuelle Mac-Adresse, dann kann natürlich der Treiber das auch entsprechend an die richtige weiterleiten. Es könnte aber auch sein, bei einem Broadcast, dann kann er natürlich auch an alle schicken. Was er kriegt, ist ja ein Pointer auf eine physikalische Page. Und verschicken heißt nichts anderes, als diese eine Page mit der MMU bei einem anderen wieder einzublenden. Das ist ein Move, mehr ist es nicht. Ne? In die Page-Tabelle ein Eintrag.
Und der Hypervisor sorgt dann dafür, dass die physikalischen Adressen auch gültig sind, also dass da keiner irgendwie böse Sachen.
Da gibt es dann halt einen Pool von Adressen, von physikalischen Pages, die nur dafür gedacht sind, durch die Gegend geschoben zu werden. Kann sich irgendeine Domain reservieren, gib mir mal eine Page, und dann hat er die, kann sie füllen. Und sagt, schickt mir diese Page mal woanders hin. Ja, und wenn sie woanders hingeschickt werden soll, dann wird sie hier aus der MMU ausgetragen und bei dem, wo sie hin soll, in die MMU wieder eingetragen. Ja, dann kann man die Pages dann so von einem zum anderen mehr oder weniger kostenlos verschieben. Ja, okay. Jo, ich habe ja schon angedeutet. Wer sowas macht, das sind die Xen-Leute. Xen ist so ein Hypervisor. Die Firma Xen Source, die das Ganze vertreibt, die vertreibt das als Open Source. Kann man also mal reingucken. Womit die ihr Geld machen, ja letztendlich mit dem Support dazu. Also, wenn mal was nicht geht oder so, dann kann man da anrufen und dann kriegt man für viel Geld entsprechende Hinweise. Jo, dieser Hypervisor, der kann erstmal, wie es hier steht, angepasste Linux, BSD und so weiter Kerne laufen lassen. Allerdings die neuesten Hypervisor können eben auch mit VTX und so umgehen und können dementsprechend dann auch unangepasste Kernels ablaufen lassen. Also ja, alles, wenn es geht, passe ich natürlich an, das geht einfach schneller. Kann ich mir hier runterladen bei BSD die entsprechenden Patches, die von Linux entsprechenden Patches, die sind alle da. Das Einzige, was ich halt nicht habe, sind die Windows-Patches. Selbst wenn ich die hätte, Windows-Sourcen habe ich nicht. Also im Wesentlichen sieht es so aus, alles läuft angepasst. Naja, wenn ich Windows brauche, irgendeinen Windows-Server oder so, na gut, den dann noch mit VTX hinterher. Ja, Domain 0 macht, so wie wir gerade besprochen haben, ganzen I/O-Kram. Man kann es allerdings auch so konfigurieren, dass Domain 0 alles kriegt bis auf. Und dann kann man irgendwie sagen, naja, aber die Grafikkarte gibt es bitte schön im Windows. Dann läuft das Linux halt headless. Und dann kann Windows mit der Grafikkarte rummachen und dann kann man da vielleicht auch Spielchen spielen oder irgend sowas. Jo, da kann man dann nochmal reingucken. Das ist auch relativ gut beschrieben. Also das ganze Interface ist beschrieben. Wie man als User damit umzugehen hat, ist beschrieben. Also wenn man jetzt irgendwie ein neues Betriebssystem portieren will, geht relativ flott. Also Linux-Patch ist, glaube ich, 20 Kilobyte groß oder so. Also gar nicht so viel. Jo, Hypervisor ist, nach dem, wie ich es euch erklärt habe, erstmal der eigentliche Hypervisor ist nur eine Handvoll Kilobytes. Der Hypervisor mit der VTX-Erweiterung, okay, der ist ein bisschen größer. VTX, das ganze Programmieren, wenn dann ein Exit-Event, dann muss ich gucken, welches Gerät und so. Da muss man halt ein bisschen mehr tun, aber immer noch, also nicht zu vergleichen mit irgendeinem Linux-Kern oder irgendwas. Overhead, das ist natürlich jetzt was Schickes. Overhead 1-5% habe ich jetzt mal hingeschrieben. Ich habe es nicht selber ausprobiert, das stammt, glaube ich, von der Homepage von den Xen-Leuten. Also jetzt ohne Gewehr von meiner Seite, aber ein Kollege von mir hatte das Ding mal installiert und hat gemeint, er merkt überhaupt keinen Unterschied. Und also das könnte ich mir vorstellen, wäre dann in dem Bereich, also wenn ich an der Maschine sitze und nicht merke, dass irgendwie eine virtuelle Maschine drunter liegt, dann könnte es schon in dem Bereich sein. Installation ist einfach, da gibt es so eine CD, schiebe ich rein und dann macht er aus meiner fertigen Debian-Installation, die auf meinem Rechner drauf ist, da schiebt er praktisch unter die aktuelle Installation eigentlich nur einen neuen Bootloader drunter. Er macht eigentlich nichts anderes, als im Grub einen neuen Kern sozusagen einzutragen. Dann ist eben nicht mehr der Linux-Kern der eigentliche Kern, sondern der Kern ist dann der Hypervisor und stattdessen kopiert er jetzt einen neuen Linux-Kern dazu und fertig. Das war es eigentlich schon. Habe ich auch jetzt mal gedacht, das müsste doch mühsam sein, jetzt überhaupt. Ja, wie kriege ich auf ein solches System überhaupt Linux drauf? Ja, ich kriege es nicht nachträglich drauf, sondern ich kriege den Hypervisor nachträglich drunter. Jo, also das ist sehr schön. Sehr unschön ist die Konfiguration. Also mit der kann ich mich überhaupt nicht angewöhnen. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht. Also man kann da alles Mögliche konfigurieren. Welche virtuelle Maschine, welches physikalische Gerät bekriegt, welche physikalischen Pages es kriegt, also wie viel Hauptspeicher, wie viel Rechenzeit. Aber irgendwie eine Syntax und ein Durcheinander, ich weiß nicht, kann ich mich nicht dran gewöhnen. Jo, wenn man Linux und BSD nutzt, ist es überhaupt kein Problem. Wie gesagt, Linux installieren, CD rein, Hypervisor drunter schieben, Sache ist erledigt, BSD im Prinzip das Gleiche. Windows mit drunter schieben ist nicht. Weil natürlich ein Windows nicht drauf angepasst ist, da kann ich jetzt keinen modifizierten Kern installieren. Ja, und wenn Domain 0 nicht I.O. machen kann, dann können auch die restlichen Kerne nicht laufen. Jo, hier steht noch, also kommerzieller Support habe ich schon erzählt, da steht noch weit verbreitet. Wir hatten es am Lehrstuhl hier auch mal eine Weile ziemlich viel am Einsatz. Inzwischen geht das ein bisschen zurück, so nach dem Motto, ja, KVM tut eigentlich, der Overhead ist nicht so viel größer. Also bei KVM bin ich mir ziemlich sicher, mit 1-5% kommen wir nicht lang. Das ist schon mehr, aber in den meisten Fällen sagt man, naja gut, diese 20% Overhead, das ist doch für das, was ich brauche, wurscht. Aber ich bin natürlich mit KVM viel freier in dem, was ich machen kann. Ich kann das KVM mehr konfigurieren, ich habe ein normales Linux drunter liegen, ich habe eine normale Maschine mit normaler Umgebung. Jo, muss man sich überlegen, also wenn man High Performance braucht, dann ist KVM nicht schlecht. Entschuldigung, Xen nicht schlecht, da ist KVM ein bisschen schlechter. Und das Xen hat noch so ein paar neckische, ja, wie soll ich sagen, Gimmicks. Also beispielsweise kann man das auf mehreren echten Rechnern installieren. Und dann kann man Domain 0 bleibt immer da, wo sie ist. Aber man kann Domain 1, 2, 3, die kann man von einem echten Rechner rüberschieben auf einen anderen Rechner. On the fly. Das soll inzwischen bei KVM auch funktionieren. Ich habe ihn bisher immer nur zum Abschluss gebracht, weil ich das versucht habe.
Das auch nur gelesen, das ist
nicht. aber gut, das ist auch wieder, keine Ahnung, ein halbes Jahr her, als ich es probiert habe. Da habe ich nur Crashes geerntet, das war noch nichts. Aber gut, die Idee, prinzipiell könnte es natürlich gehen, bei VMware zum Beispiel geht es auch. Bei Xen habe ich es mal gesehen, ich glaube, das war auf der Systems oder auf der CeBIT. Da hatten sie es am Laufen und hatten so einen Videoplayer am Laufen auf einer virtuellen Maschine. Der hat so Ausgabe gemacht, remote. Und dann haben sie den Videoplayer, die virtuelle Maschine, wo der Videoplayer drin lief, von einer Maschine auf die andere migriert. Und es war kein Ruckeln und kein Nix zu sehen. Da gibt es dann halt so ganz neckische Ideen, dass man erstmal sozusagen die Pages rüber kopiert. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Pages nachträglich wieder geändert werden, weil der Player läuft ja noch. Aber die Pages werden kopiert und dann als Read-Only markiert. Ja, und wenn sie wieder geschrieben werden, gibt es einen Page-Fault. Okay, dann markiere ich sie wieder Read-Write. Aber auf die Art und Weise kann ich erstmal alles rüber kopieren und hinterher bleibt so ein Set von, keine Ahnung, 20 Pages übrig, die immer wieder geschrieben werden. Die habe ich zwar schon ein paar Mal kopiert, aber die werden immer wieder erneuert. Und erst wenn ich dann bei, sagen wir mal, 20 Pages angekommen bin, dann lege ich die Maschine mal still, kopiere die letzten 20 Pages, das ist dann eine Sache von Schnipp. Jo, und dann kann ich sofort auf der anderen Seite den weiterlaufen lassen. Und dann ist diese Zeit, wo die Maschine mal nicht läuft, das ist dann eben die Übertragungszeit von 20 Pages oder so. 20 Pages, 20 mal 4K, 80 Kilobyte übers Netz, das ist, naja, kann man kaum messen, ne?
Wollte es nur nochmal nachfragen, abgesehen von, dass halt jetzt die Gastsysteme auch modifiziert, nee, also beziehungsweise das Host-System auch modifiziert ist, also der Hardware-Weiser, haben wir ja immer noch so einen Aufbau wie bei diesem User-Mode-Linux. Das heißt, dass sowohl der Hypervisor als auch der Gastkernel im Speicher sichtbar sind für die Anwendung, oder? Also es ist immer noch ein Bereich im Speicher, wo der Hypervisor
Ja.
gemappt ist. Und das, also auch bei Xen, also das heißt jetzt zum Beispiel für ja, irgendwie Malware-Tests, die können sofort erkennen, dass sie eigentlich virtualisiert wird.
Ja.
Also, weil das ist ja bei KVM zum Beispiel anders. Das ist die erste
Ja.
Frage. Und die zweite Frage ist, wenn ich jetzt halt also gleichzeitig zu, sagen wir mal, irgendwie, also ich habe meinen Xen und ich habe irgendwie drei Linux-Gäste und dann habe ich also noch einen Windows-Gast, der diese Wunderpool Pacifica-Extensions verwendet, dann kann ja das Windows eben nicht so laufen, dass der Hypervisor noch im Speicher eingeblendet ist, weil ja das Windows irgendwie vermutlich das gesamte Speicherlayout so braucht, wie es halt auf einer echten Maschine wäre. Wie wird das dann realisiert, dass das beides funktioniert?
Ja, das ist im Prinzip ja wie bei KVM auch. Bei so einem Exit-Event, da wird der Zustand vom Gast gespeichert. Da gehört auch der CR3-Pointer dazu. Und der Zustand vom Gastgeber, vom Hypervisor, wird geladen. Zum Beispiel auch das CR3 wird neu geladen. Soll heißen, der kann ein komplett neues Mapping kriegen.
Okay, also das heißt, ich habe sozusagen logisch kann man sich so vorstellen, man hat irgendwie das große Windows als ein, ja, weiß nicht, Prozess und sozusagen die Hypervisor und die ganzen anderen Linux-Systeme auch. Weil ich meine, wenn man zwischen den Linux-Systemen hin und her scheduled, dann hat man ja eben immer noch den Hypervisor eingeblendet. Also der Zugriffswechsel ist ganz so groß ist wie von auf das Windows-System zu machen.
Also wenn du, sagen wir mal, ein Linux am Laufen hast, dann braucht das Linux, was weiß ich, braucht seinen User-Bereich, da geht es nicht drum rum. Er braucht seinen Linux-Kern. Ja, und er braucht noch den Hypervisor. Der muss ich, also zum Beispiel am Ende des Speichers irgendwo klein in die Ecke verkrümmeln. Wenn du jetzt noch eine zweite Linux-Anwendung hast, dann wäre das sozusagen User 1, Linux 1, dann hättest du das gleiche Bildchen noch einmal. Nur das sind jetzt andere physikalische Pages. Linux-Kern 2, das sind andere physikalische Pages. Der Hypervisor ist natürlich der gleiche. Und wenn du ein Windows laufen hast, ja, der muss es so sehen, wie ein Windows das halt gern hätte. Das ist dann Userbereich 3 und Windows und nix Hypervisor. Der wird da ausgeblendet. Wenn du das natürlich jetzt wiederum siehst auf dem physikalischen Speicher, der muss natürlich jetzt ein bisschen größer sein, weil da muss ja letztendlich alles reinpassen. Dann hast du, sagen wir mal, hier dann eben User 1, User 2, User 3, Linux 1, Linux 2, Windows und ein Hypervisor. Jo, und je nachdem, wer jetzt gerade am Zug ist, blendest du mal das eine, mal das andere ein. Das einzig Komplizierte ist eigentlich nur, wenn Windows läuft, naja, der wird vom Hypervisor gestartet. Und die VM, das macht gerade diese Extensions aus. Ne, da kannst du sagen, starte mir den und dann nimmt er ein komplett neues Mapping, was du ihm ja sagen kannst. Und damit blendet er sich selber aus und den Rest ein. Und wenn jetzt hier irgendwas Magisches passiert, ein InB, OutB oder ein CleaseD oder irgendwas der Art, dann macht er ein Exit-Event. Und beim Exit-Event, da macht er dieses Mapping dann wieder rückgängig. Und dann blendet er den Hypervisor ein und den Rest aus.
Das ist so ein Wechsel zu Windows ist dann eigentlich schon viel teurer als jetzt, weil zwischen den Linux ist ja im Prinzip nur eine Prozessumschaltung, also ein Prozess, der auf dem Hypervisor.
Ja, genau. Haben wir uns ja vor, keine Ahnung, 4-5 Wochen mal angeguckt, was da bei diesem Kontextwechsel beim Hypervisor alles passieren muss. Wenn das so ein KVM-Ding ist, da ist einiges gefällig.
Das ja,
in dem Fall wird einfach komplett umgeblendet. In dem Fall blendet er jetzt nur in den unteren Teil was Neues ein. Hier wird immer wieder was Neues. Wenn er zwischen denen hin und her schaltet, blendet er hier unten was anderes ein. Wenn er zu dem umschaltet, ja, dann muss er sich selbst auch noch mit ausblenden und alles umändern. Aber das müsste mit den Extensions prinzipiell jedenfalls gehen.
Ja. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Soweit alles vom Speicher her wieder mit MMU damit gesichert, dass wenn man einen Prozess aus dem Linux oder sonst wie auf was anderes zugreifen will oder auf den Hypervisor, dass das dann der Hypervisor dann in Kraft tritt.
Also hier sind wir ja prinzipiell mal im. Ja, kommt jetzt darauf an, wie man es macht. Also man könnte prinzipiell sagen, ne, dann laufen die zwei halt im User-Modus und der Hypervisor ist Supervisor-Modus. Dann können die von da aus, also weder der Kern noch der User-Bereich, können den Hypervisor ändern. Fertig. Dann kann allerdings, wenn die dann natürlich beide im User-Modus laufen, dann kann jetzt wiederum der Prozess, das User-Programm, kann den Linux-Kern kaputt machen. Was man ja auch nicht unbedingt will. Ne? Also entweder kann der User-Bereich den Kern kaputt machen oder der Kern kann den Hypervisor kaputt machen. Da kann man sich überlegen, eins von beiden.
Ist das bei Xen wirklich so implementiert oder wird dann da, ich meine, es gibt ja vier Ringe, man könnte ja den Linux, man müsste ja jetzt nicht zwingend den Linux-Gast.
Das mit den vier Ringen, das klingt immer so gut. Das Problem ist, es gibt in der MMU nur zwei Ringe. Es gibt einen Supervisor-Modus, dass wenn ich im Ring 0 bin, dann bin ich im Supervisor-Modus. Und die drei anderen Ringe heißt User-Modus. Hat mal wieder nicht ganz genug weit gedacht. Aber was man machen kann, man kann auch hier sozusagen noch so einen Teil abtrennen, der zum Beispiel nur Read-Only ist. Dann kann der Linux-Kern den Teil lesen, aber nicht beschreiben. Und der Teil, das ist sozusagen so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Umschaltteil. In dem Bereich, da könnte er dann umschalten und den Hypervisor den Rest einblenden. Das ginge. Und damit könnte es dann sicher sein. Also beispielsweise könnte man ja sagen, hier, den Bereich, dann nehme ich jetzt die Segmentierung für, den Bereich darf er lesen und schreiben, bis dahin darf er lesen und danach Finger weg. Und wenn er jetzt da reinspringt, okay, dann könnte man sagen, aus dem Bereich, da könntest du jetzt auch noch also den, wenn du in dem Bereich bist, dann kannst du mit einem Far-Jump oder Far-Call kannst einen Hypervisor aufrufen.
Was genau braucht jetzt nochmal das Linux-Gastsystem vom Hypervisor? Ist das jetzt Speicherbereich wie eben DMA oder was ist da noch dabei? Was der Hypervisor braucht, dass das eingeblendet ist?
Ja, der Hypervisor hat das ganze MMU-Zeugs unter Kontrolle. Der kann was einblenden, was ausblenden und so weiter. Und das Linux kann jetzt nur den Hypervisor aufrufen, bitte blende mir mal eine Seite ein. Und wenn er das halt aufruft, dann kann der Hypervisor entscheiden, naja, will ich eigentlich oder nee, soll er eigentlich nicht, Finger weg. Die einzige Schwachstelle, die es da gibt, die haben wir uns neulich angeguckt, das war die Geschichte. Den CPUs kann ich immer sagen, über ihre MMU, auf welchem Speicherbereich sie dürfen und auf welche nicht. Den I/O-Geräten per DMA kann ich im Allgemeinen nicht sagen, was sie dürfen oder nicht. Es sei denn, die Rechner haben eine I/O-MMU drin. Was allerdings die heutigen, die allermeisten noch nicht haben. Okay, jetzt die neueren Rechner, die haben es. Aber wenn du noch so ein, 2 Jahre alten Rechner hast, glaube ich nicht.
Wie macht es jetzt Xandy das eigentlich? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eben der eins das andere nicht überschreiben kann. Ich meine, es gab ja lange Zeit irgendwie Hosting-Anbieter, die halt Xandy-Gastsysteme angeboten haben. Und dann will ich ja auf der einen Seite, will ja der Anbieter vermutlich, dass ich ihn nicht kaputt machen kann. Und ich will aber im Kern, der natürlich abgeschottet ist von den User-Anwendungen. Das heißt, es muss ja irgendwie gegangen sein, sonst hätte es die nicht so weit gebracht. Also hoffe ich mal.
Also eine Möglichkeit ist natürlich, es so zu tun, dann bist du auf der sicheren Seite.
Ja, okay, aber das ging ja früher nicht.
Das ging früher nicht, genau. Und die andere Variante wäre eben die, also eine Variante ist, du kannst natürlich als Vermieter von Hosts, als von virtuellen Hosts kannst du natürlich den Linux-Kern vorgeben. Das machen sie meistens auch. Muss im Allgemeinen ja auch, weil natürlich der Linux-Kern angepasst sein soll auf den Hypervisor und je nachdem, welchen Hypervisor man nimmt, hat man den einen oder den anderen Linux-Kern. Oder BSD oder was auch immer man sich da wünscht. Und wenn die zwei zusammenpassen, dann kann man natürlich auch sagen, naja, dann stelle ich natürlich als Vermieter von virtuellen Maschinen einen Linux-Kern zur Verfügung, der jetzt nichts Böses tut. Und der läuft dann im Ring 0 und dann weiß ich, okay, der macht den Hypervisor nicht kaputt. Das ist im echten Linux-Kern auch so. Hast eine Schwachstelle, dann kannst du den Kern auch kaputt machen. Ja. Nee.
So unmodifizierte Gäste gehen nur mit dem VDC.
Jo, und die andere Variante, wie gesagt, man könnte es, also weiß ich jetzt allerdings nicht, was Xen da genau macht, man könnte auch hier so ein, ja, häufiger nennt man das dann so als demilitarisierte Zone. Das ist eine Zone, die beide verwenden dürfen, die aber nur read-only ist. Und der Hypervisor hat ja einen Daumen drauf und kann sicherstellen, das Ding ist nur read-only. Aber da kann Code drinstehen, der jetzt im Supervisor-Modus ausgeführt wird und den Rest vom Hypervisor einblendet oder irgend sowas. Oder Segmente oben ändert, dass man dann auf alles zugreifen kann. Das kannst du tun, aber dann würde ich es nicht so tun, dann kannst du es gleich so machen. Weil dann ist natürlich die Umschaltung von da dahin, die ist ja wieder so teuer. Und dann kannst du es eigentlich auch gleich so machen. Die Idee ist vorgesehen im VTX. Es gibt, habe ich euch neulich gezeigt, auch noch so ein VTX-Call. Das ist im Prinzip so ein Hypervisor-System-Call, der dann wieder so ein Exit-Event produziert. Und im Exit-Event kann der Hypervisor dann gucken, ja, was willst du denn von mir? Also da habe ich jetzt kein In-B, Out-B oder so, was den Exit produziert, sondern ich kann auch einen System-Call von der Art machen. Und dann hätte ich natürlich das Problem weg, dann ist der Hypervisor komplett ausgeblendet und dann dementsprechend sicher. So sicher, wie dann halt VTX ist. Was noch keiner so genau weiß.
Und eine letzte Frage.
Ja?
Zur Konfiguration. Wir haben ja dieses eine System, zum Beispiel Linux oder sonst was, dem wir möglicherweise Kontrolle über Geräte zuweisen können. Wie findet da dann die Konfiguration statt, dass ihr das ja dann auch anschaut, okay, von wem kam das, darf der das nicht oder gebe ich das weiter? So wie da sozusagen die Geräteverwaltung gemacht wird, irgendwie ein spezieller Treiber oder so?
Wenn ich mich recht entsinne, wird da sozusagen eine Page aufbereitet mit der ganzen Konfiguration drin. Und diese eine Page kriegt das Linux beim Booten. Und da kannst du dich dann rauslesen, ja, ich soll die Fragen beantworten und die nicht und die so und den Treiber darf ich laden und den nicht und das Gerät soll ich für die anderen zur Verfügung stellen und das nicht. Da kann man dann eine ganze Menge reinschreiben.
Gibt es mal entsprechende Treiber sozusagen, die man auf diesem System installiert, damit diese Verwaltung auch wirklich übernehmen kann?
Genau, und dann kannst du sogar im Linux so Config-Dateien haben, wo drin steht, was er dann weiterreichen soll. Und dann startest du eine Art Daemon im Linux und der Daemon nimmt diese Anfragen entgegen, guckt in der Tabelle nach, darf ich, ja oder nein, und leitet es dann weiter. Wenn du jetzt noch die Geräte verteilen willst, also ob der hier auf die Grafikkarte zugreifen soll oder nicht, das wird natürlich per Hardware gelöst, das macht der Hypervisor. Also der Hypervisor verteilt erstmal die Geräte. Wenn jetzt allerdings Domain 0 das Gerät kriegt, kann es natürlich noch sein, dass es das sharen soll mit anderen. Das macht dann Domain 0 selber. Kein Problem. Gibt's die?
Ja, da wird es irgendwie dann verhindert, dass er irgendwie, ich weiß es auch nicht genau, der Hypervisor definiert so eine Funktion für den Gast und dann wird irgendwie nicht mehr getrackt. Und da kann man sich den Trap dann sparen. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob das irgendwo eingesetzt wird. Oder?
Da ich das nicht weiß, was das überhaupt ist, die Funktion ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, kann ich dir das nur nicht sagen, sorry. Jo, jetzt aber. Kein Problem. Wir sind unserer Zeit ein klein bisschen voraus, also wir haben auch Zeit zum Diskutieren. Jo, also das war jetzt Paravirtualisierung, zweiter Teil. Und die ganzen Xen-Geschichten. Was ich jetzt noch mit euch machen will, ist noch so ein bisschen Vorbereitung für eure Bastelarbeiten, eure eigene kleine virtuelle Maschine. By the way, ich habe da ja so einige Leute haben mir das geschickt, einigen habe ich auch schon eine Antwort geschickt. Ich bin noch nicht bei allen durch. Also wer noch keine Antwort hat, das ist möglicherweise noch nicht verschütt gegangen. Ich bin auch noch schlicht nicht ganz so weit. Ich kann gleich dazu sagen, also alles, was ich bisher irgendwie gekriegt habe, fand ich alles sehr schön. Auch wenn ich dran gemeckert habe, aber das Meckern war eher so nach dem Motto, damit ihr auch seht, dass ich es überhaupt angeguckt habe. Irgendeine Kleinigkeit habe ich mir dann halt noch rausgepickt, die ich dann irgendwo noch gefunden habe. Aber ansonsten, also durch die Bank, fand ich klasse, was ihr da abgeliefert habt. Jetzt fragt mich nicht, von wem ich schon was angeguckt habe. Ich kenne eure Gesichter und ich kenne E-Mail-Adressen, aber wie die zusammengehören, weiß ich immer nicht. Jo, jetzt habe ich allerdings erst von 3 Leuten, glaube ich, die zweite Aufgabe bearbeitet gekriegt. Der Rest ist noch Ist noch so halb im Weihnachtsurlaub. Ja, also ich will nicht drängeln, aber wenn ihr so die endgültige Aufgabe irgendwann mal fertig haben wollt, dann müsstet ihr mal so langsam in den Puschen kommen. Ne? Also mir ist das wurscht, aber ich weiß gar nicht, wann das Semester offiziell zu Ende ist. 31. März, glaube ich. 31. März? 15. März? Ich weiß es gar nicht genau. Da ist definitiv Deadline. Also was bis da nicht da ist, kann ich nicht als Schein eintragen. Sorry. Mir ist das wurscht. Mein Problem ist nur, ich muss es eintragen, bevor ihr euch zur Prüfung anmelden könnt. Ne? Also wenn ihr dann... Seid ihr schon? Weiß ich nicht. Weiß gar nicht, wann war Anmeldeschluss? War das schon?
Ja, den Campus, weil das war schon im
Dezember. Ich bin Armer, das kriege ich nicht so mit. Also das, die Abgabe der Laborübungen ist zwangsweise Voraussetzung, dass ihr zur Prüfung virtuelle Maschinen dürft. Es sei denn, man will bloß diesen 5-ECTS-Schein, dann braucht man die halt nicht.
Heißt das gleich? Warum vorher mit den Prüfungen?
Je nachdem, wann ihr Prüfung machen wollt, wenn ihr sagt, ihr wollt das möglichst schnell hinter euch haben, das weg mit dem Zeugs, ihr wollt am 15. Februar Prüfung haben, dann muss am 15. Februar abgegeben sein. Wenn ihr sagt, ich mache erstmal ein bisschen Urlaub und ein bisschen Ostern und dann irgendwann schaue ich mal. Also Prüfung mache ich bis zum, wann fängt das Semester an? Ich glaube am 18. oder irgend sowas. Also bis dahin mache ich Prüfungen, danach nichts mehr. Davor sind allerdings 2 Wochen Osterferien, da bin ich im Urlaub. Also müsste das sein, 20. März, irgend sowas.
Ja, es geht jetzt nur darum, weil irgendwie Februar schon ziemlich gestresst ist, dass man dann vielleicht nach der Vorlesungszeit noch machen kann.
Das ist mir im Prinzip wurscht.
Also, wenn man Anfang Februar noch hat, bin ich
Habe ich euch jetzt erleichtert, ja? Schade eigentlich, ich wollte euch ja nicht antreiben. Also fühlt euch mal getreten, aber im Hinterkopf dürft ihr behalten, ihr habt noch ein paar Tage mehr Zeit. Jo, also die meisten müssen Aufgabe 2 noch machen. Allerdings möchte ich heute schon mal was erzählen zur Aufgabe 3. Aufgabe 3 heißt nämlich irgendwie, also 2 waren die Geschichten mit Interrupts, die ihr einbauen sollt. Und 3, da sollen noch MMU und Segmentierung mit rein. Jetzt ist gerade Intel nicht das, was so intuitiv verständlich ist, was MMU und Segmentierung angeht. Deshalb wollte ich da noch ein paar Hinweise zugeben. Fragen zur Aufgabe 2, steht auf der Folie, frage ich gleich mal. Also ein paar haben schon abgegeben, die anderen machen es demnächst. Ihr seid noch nicht fertig, schlicht weil ihr noch nicht angefangen habt. Oder weil ihr auf irgendwas hängen geblieben seid, weil ihr nicht wisst, wie es geht. Man muss erst mal reingucken, bevor man weiß, was nicht geht. Ne? Okay. Also wenn noch Fragen sind, dann fragt ihr halt nächstes Mal oder so. Jo, also MMU haben wir jetzt schon 1000 Mal uns angeguckt, angehört. Haben wir letztendlich jeder Zugriff von der CPU kann auf Speicher zugreifen. Ich sage jeder Befehl. Naja, mindestens mal das Holen des Befehls kommt aus dem Speicher. Also ist auch das Ausführen eines Befehls immer ein Speicherzugriff. In Klammern oder Cache natürlich. Damit kann man andere Prozesse stören, damit kann man Daten anderer Prozesse lesen. Ja, es gibt Leute, die haben schon mal was ausprobiert und nach dem Motto, wie war das? Wir hatten irgendwie mal einen Prozessor, der hatte nur eine eine Read und Write konnte man ausblenden, aber man konnte nicht verhindern, dass ein anderer Prozess ein Execute auf meine Daten macht. Und haben wir mal eine Studienarbeit, der hat nichts anderes gemacht, als ist immer von seinem Bereich mit einem Jump irgendwo hingehüpft und hat mal geguckt, was passiert denn da. Dann ist er irgendwann gecrashed, logisch. Aber aus dem Crash hat er versucht zu rekonstruieren, welche Daten er da wohl ausgeführt hat. Da kriegt man relativ viel raus, erstaunlich viel. Also man sollte nicht nur das Lesen und Schreiben verhindern, sondern eventuell dann auch das Ausführen. Jo, wie beschränken wir das? Letztendlich MMU, das kennt ihr jetzt schon. Jo, MMU oder bei Intel auch Segmentierung. Jetzt kann man immer sagen, ja, Intel hat Segmentierung, das ist ein bisschen kurz gesprungen. Intel hat verschiedenste Segmentierung. Das wäre ja sonst auch zu einfach. Da gibt es sogenannte Speichermodelle. Das eine Speichermodell ist das sogenannte Real-Mode-Ding. Da macht das einfach so, da nimmt er die Adresse, die im Befehl irgendwie steht oder die im Register steht oder wo auch immer der Operand herkommt und addiert noch dazu die um 4 geschiftete Basis. Und die Basis, die stammt dann aus dem Segmentregister. Also wenn im Segmentregister eine 1 steht und in der logischen Adresse eine 2, dann shiftet er die 1 um 4, also kommt 16 raus und addiert eine 2 drauf, sind 18 und auf den physikalischen Speicher greift er dann wirklich zu. Das ist eine krause Konstruktion. Wo kommt die her, diese Konstruktion? Na, letztendlich daher, dass man früher 16-Bit-Prozessoren hatte. Und diese logische Adresse ist nämlich eine 16-Bit-Adresse. Ja, und die Basis war eine 16-Bit-Adresse. Dann war es sozusagen ein 16-Bit-Prozessor. Allerdings wollte man das Ding jetzt nicht auf 64 Kilobyte beschränken. Basis plus Offset, also wenn es beides 16-Bit ist und ich die zusammen addiere, dann kommt halt nur eine 16-Bit-Zahl raus. Das war den Leuten zu wenig, haben gesagt, naja, IBM PC, boah, 1 Megabyte brauchen wir. Ja, das wäre sozusagen hier Basis, wenn das FFFF ist, geschiftet um 4 plus FFFF, dann kommt nämlich gerade 1 MB raus. Sonst hätte man ja auch geschiftet um 5 oder geschiftet um 16, das wäre ja vielleicht eine Idee gewesen. Nein, man hat 4 genommen. Gut, die andere Variante, sogenannte flache Adressierung, flaches Speichermodell. Da sagt man einfach, die Basis ist immer 0. Gut, dann ist die logische Adresse logischerweise immer der physikalischen Adresse. Gut, das gibt es jetzt noch, also diesen flachen Modus gibt es jetzt einmal, könnt ihr euch vorstellen, im Real-Mode, Spezialfall vom Real-Mode, wenn die Basis einfach 0 ist. Gibt es aber auch, man kann auch den sogenannten Protected-Mode einschalten, dann sind das nämlich hier 32-Bit-Werte und die Basis auch. Aber auch da kann man natürlich die Basis dann wieder auf 0 setzen, aber dann hat man hier eine 32-Bit-Adresse. Dann hat man immerhin eine 32-Bit-Adresse, die dann auch gleich die 32-Bit-physikalische Adresse ist. Das ist was heutzutage zum Beispiel Leute gerne machen, keine Ahnung, so Siemens oder so, wenn sie dann irgend so einen, Kernspintomographen oder sowas bauen, wo ganz genau eine Anwendung draufläuft und das Ding will ich programmieren. Dann mache ich mit Segmenten und den ganzen Kram überhaupt nichts rum und mit MMU und brauche ich alles nicht. Ich habe eine Anwendung und da möchte ich meine 4 GB. Naja, dann programmiere ich einfach meine ganzen Basisadressen mal auf 0, schalte einen Protected Mode an und dann habe ich schön viel Platz und da drin kann ich tun und lassen, was ich will. So mache ich eigentlich auch immer beispielsweise meine ganzen Testprogramme. Wenn ich irgendwie ein Testprogramm für einen PC schreibe, irgendwas testen, was auch immer, den Modus, da funkt mir am wenigsten irgendjemand dazwischen. Jo, Real-Mode umschalten in Protected-Mode. Dann habe ich gerade gesagt, dann sind wir letztendlich bei 32-Bit-Basisadressen, 32-Bit-logischen-Adressen. Ja, und das ist dann kann ich die zwei zusammen addieren und dann habe ich eine physikalische Adresse. Geht auch. Jo, und da drauf, also das ist jetzt erstmal sozusagen nur die Segmentierung. Zusätzlich zur Segmentierung kann ich, muss ich aber nicht, kann ich noch das Paging einschalten. Und dann wird die Adresse, die hier bei der Segmentierung rauskommt, dann ist es eben keine physikalische Adresse mehr, sondern dann ist es sogenannte lineare Adresse. Und die wird dann nochmal reingesteckt in die MMU und die rechnet dann die MMU nochmal um. Das sind wirklich zwei übereinander liegende Hardware-Blöcke sozusagen. Der eine Block macht aus Segmentnummer und Offset eine Adresse und die MMU macht aus der einen Adresse nochmal eine Umrechnung. Die kann man getrennt ein- und ausschalten, diese Umrechnung. Also ich kann diesen Protected-Modus ein- oder ausschalten. Ich kann das Paging ein- oder ausschalten. Das geht beides getrennt voneinander. Also ich kann im Real-Mode mit der MMU arbeiten oder ich kann im flachen Modus ohne MMU oder ja, sämtliche Kombinationen denkbar. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch noch andere Speichermodelle kennt. Es gibt noch mehr. Ach, ihr seid alle schon zu jung. Okay, das fehlt jetzt noch. Hast recht. Also was ich jetzt hier gesagt habe, ist sozusagen nur die Adressumrechnung, aber nicht das Checken, ob die Umrechnung auch okay ist. Im Real-Mode, da kommt dann gleich noch eine Folie dazu. Nein. Also im Real-Mode sind alle Segmente immer 64K, was insofern Sinn macht, weil diese logische Adresse, wie gesagt, ein 16-Bit-Wert ist. Größer kann er sowieso nicht werden. Also ist das Segment immer, was zur Basis sozusagen gehört, immer ein 64K-Segment. Hier sind die logischen Adressen ja sehr groß. Insofern könnte man die vielleicht einschränken wollen. Ja, da gibt es hier zu der Segmentierung sowohl also zu sogenannten Protected Mode, das sind die beiden Protected Mode Möglichkeiten, gibt es immer noch ein Limit. Und das Limit kann byteweise von 1 bis, lass mich lügen, bis 2 hoch 20 byteweise. Wenn das nicht reicht, dann kann ich noch ein Bit anknipsen, dann ist es nicht byteweise, sondern dann ist es pageweise. Und dann ist es von 1 bis 2 hoch 20 Pages. Und 2 hoch 20 Pages, das wären dann gerade die 32 Bit, der gesamte Adressraum. Ja.
Du hast genutzt ein leicht modifiziertes flaches Modell im 64-Bit-Modus. Das sind alle Segmente bis auf 0 gesetzt.
Das braucht dann VMware, so wie wir uns neulich angeguckt haben. Genau. Ja, es gibt noch andere. Ja, wie gesagt, ihr seid zu jung, so in MS-DOS-Zeiten, da gab es ein Tiny-Modell. Was ist Tiny? Tiny ist praktisch Real-Mode, wo die Basis allerdings fest und gleich ist für alle Segmente. Datensegment, Codesegment und so haben alle die gleiche Basis. Ja, und alle 64K soll heißen, Code, Daten, Stack, alles zusammengemanscht in einem 64K-Segment. Und dann gab es das Ganze getrennt. Dann gab es eine Basisadresse fürs Codesegment mit entsprechendem Segment. Eine Basisadresse fürs Datensegment mit dem entsprechenden Segment, eine Basisadresse für den Stack mit dem entsprechenden Segment. Und dann gab es noch die Huge-Modelle. Da konnte man dann, also dann konnte das Datensegment auch aus mehreren Segmenten noch bestehen. Da war dann jeder Pointer, in jedem Pointer stand dann drin die Basisadresse und die logische Adresse. Dann waren die Pointer 4 Byte groß plötzlich. Und dann konnte man auch wirklich die 1 Megabyte benutzen. Jo, also das war so die Speichermodelle. Jo, jetzt habe ich mal schon gesagt, es gibt ein Code-Segment, es gibt ein Datensegment, es gibt ein Stack-Segment. Das sind eigentlich die, die man braucht. Alles andere, also braucht man die mal. Na, Spezialfall vielleicht schon. Dafür gibt es dieses Code-Segment, Datensegment, Stack-Segment, Register. Da kann ich eine Basisadresse reinladen und dann ist das Code-Segment halt an der entsprechenden Stelle. Wenn ich jetzt ins Code-Segment reinlade, was weiß ich, mein Code-Segment startet bei Adresse 13. Dann wird alles, was im Programm-Counter steht, immer um 13 erhöht vor dem eigentlichen Speicherzugriff. Bei relativen Sprüngen ist das logischerweise wurscht. Bei den relativen Sprüngen steht nur drin, springe 6 vor, springe 7 zurück. Ob da jetzt noch eine Basisadresse dazu gibt oder nicht, spielt ja keine Rolle. Interessant ist natürlich, wenn ich jetzt Opcodes lade, dann lädt er die immer von dem Segment. Also wenn da irgendwie steht, move irgendwas, dann kommt diese Move-Instruktion immer aus dem Code-Segment. Er nimmt den Instruction Pointer, addiert die Basis vom Code-Segment dazu und von da holt er sich jetzt den Opcode. Jetzt kann man sich vorstellen, eine Instruktion, move, keine Ahnung, 10 nach Code-Segment. Gibt es die oder gibt es die nicht? Warum nicht? Naja, das heißt, man zieht sich den Boden unter den Füßen weg. Ne? Ich bin ja irgendwie, das ist ja sozusagen so eine Art Sprung. Wenn hier steht eine 20 und 21, da geht es dann weiter. Wenn ich jetzt das plötzlich in mein Code-Segment reinschiebe und den Instruction Pointer erhöhe ich um 1, aber die Basis verschiebe ich, ist das ja sozusagen ein Sprung ganz woanders hin. Das ist im Allgemeinen keine gute Idee. Das ist so ein, ich erhöhe den Instruction Pointer, aber ich springe nicht dahin, wo ich erhöht habe, sondern ich springe noch ganz woanders hin. Dementsprechend gibt es diese Instruktion nicht, sondern es gibt nur Instruktionen, die beides miteinander ändern. Also es gibt ein Call, ich kann sagen, ich möchte springen ins Code-Segment mit der Basis 10 und da zum Offset so und so viel. Das sind die sogenannten Far-Calls, also je nachdem, welchen Assembler ihr habt, muss da Far-Call stehen oder bei Linux oder bei GNU steht dann L-Long-Call. Also es ist letztendlich ein weiter Sprung. Der kann im Prinzip beliebig durch den ganzen Speicher durch, weil ich ja die Basisadresse komplett ändern kann.
Das wird dann gleich ins CS-Register geladen.
Und dann wird das ins CS-Register geladen und offset in Instruction Pointer. Und das Ganze gibt es als Call und dementsprechend auch als Jump und auch als LRET, als Long Return. Dann holt er sich praktisch vom Stack die zwei Werte zurück, die er hier an der Stelle überschrieben hat. Also hier das Call heißt, also normales Call heißt, Rückkehradresse wird gespeichert. Also in diesem Fall die 21. Aber in diesem Falle nicht nur die Rückkehradresse als Instruction Pointer, sondern auch noch die Segmentnummer. Also da gehen dann zwei Werte auf den Stack. Ja. Heutzutage nicht mehr wirklich, aber zu MS-DOS-Zeiten ging es nicht anders. Wenn du ein Programm hattest, also im Real-Mode, ne, das wir gerade hatten, da hattest du hier ja nur für den Instruction-Pointer 16-Bit. Wenn du die Basisadresse nicht ändern kannst, dann ist dein Programm maximal 64K groß. Punkt. In dem Moment, wo du schon ein größeres Programm haben wolltest, da musst du einen L-Call machen.
Schreibt man das dann auch so hin, mit einem Long-Jump oder so, einfach mit dem Komma getrennt?
Ja. Wobei beim Call schreibst du ja nur die Adresse hin. Beim Long Call muss noch ein Dollar davor. Frage mich nicht warum.
Beim Long Jump genauso.
Beim Long Jump genauso. Wobei, also da ist die Unterstützung von der Linux Tool Suite nicht dolle. Unter Linux braucht man es nicht. Ne? Also die einzige Stelle, die ich kenne, ist, lad den Linux-Kern und spring dahin, wo du den Linux-Kern geladen hast. An der Stelle muss er einmal die Basisadresse vom Linux-Kern angeben. Und ab dann, glaube ich, braucht er dann nie wieder. Aber zu alten Zeiten, MS-DOS, jede dritte Instruktion war so. Jo, also mit einem Call, also Long Call, Long Return, Long Jump und so, da kann er dieses Codesegment verändern. Bei einem Call entsprechend wird es noch vorher gepusht, das Codesegment. Und beim LRET holt er sich zurück. Was man früher ab und zu mal gesehen hat, manche haben es dann halt so aufgerufen und manche haben dann irgendwie ein Push, ja, keine Ahnung, sagen wir mal, hier ist das die Basisadresse 8, so, dann push ich die 8 und mache dann ein Call Offset. Das funktioniert, wenn ich im gleichen Segment bin. Dann kann ich das mit L-Call aufrufen, kann es aber auch mit Call aufrufen. Bloß wenn ich es mit Call aufrufe, muss ich halt vorher noch das Segment gepusht haben, damit er hinterher mit dem L-Rad heil wieder nach Hause kommt. Also ich erzähle es hier euch nicht, weil ich hier für Intel Werbung machen will und schon gar nicht für dieses krause Zeugs. Nur wenn man halt Intel programmiert und Intel nachmachen will, dann bleibt dann nicht viel anderes übrig, als es zu wissen. Jo, also, immer wenn irgendwas mit Code-Ausführung, dann Code-Segment nutzen. Alle anderen Move-Geschichten, addiere, subtrahiere, keine Ahnung was, gehen alle stattdessen aufs Datensegment. Es sei denn, bei Intel immer Ausnahmen, ne? Es sei denn, die Adressierung ist relativ zum Stack-Pointer oder Base-Pointer. Also, wenn da was steht, addiere Konstante 1 zur Speicherzelle 13, das geht aufs Datensegment. Wenn da steht, addiere 1 zu der Speicherzelle, deren Adresse in ERX steht, ist auch das Datensegment. Wenn es heißt, addiere die Konstante 1 zu dem, wo ESP hinzeigt, dann ist es das Stack-Segment. Also dann benutzt das Stack-Segment-Deskriptor als Basisadresse. Das macht manchmal den Compiler-Bauern etwas Kopfzerbrechen. Eigentlich heißt es ja, die Register sind alle gleich, aber manche sind halt wieder gleicher. Ne? Also da kann man jetzt nicht ein beliebiges Register nehmen, sondern da muss man halt wissen, wenn ich auf den Stack zugreife, okay, dann muss es mit SP oder BP sein, sonst lande ich im Datensegment. Das ist möglicherweise nicht das Gleiche. Und umgekehrt. Unter Linux, unter heutigen Windows-Varianten ist das wurscht, weil das Stack-Segment die gleiche Basisadresse hat wie das Datensegment. Insofern ist es dann wurscht, welches Segment er nimmt, sind eh alles die gleichen. Aber so zu MS-DOS-Zeiten muss man sich immer ganz genau überlegen, wen von beiden nehme ich dann jetzt. Du kannst auch die zwei Werte vorher pushen und dann mit dem LRED wieder dahin zurück. Ginge auch. Jo, Also wenn die Register benutzt werden für Register indirekte Adressierung, mit Offset, mit Index, mit keine Ahnung was, dann geht es auf den Stack. Und bei Geschichten mit Push, Pop, was es da alles gibt. Okay, da ist es irgendwie logisch, ne? Das weiß man intuitiv, dann geht es auf den Stack. Und natürlich hier Call, Red, L-Jump hatten wir gerade, die machen im Stack rum. Also auch mit dem Stack-Segment an der Stelle. Jo, Datensegmente gibt es, wie gesagt, also das Datensegment an sich, das ist das, was er benutzt, wenn er nicht die zwei anderen nutzt. Die anderen drei, die es noch gibt, die muss man explizit nutzen. Wie nutze ich die explizit? Ja, okay, das machen wir gleich. Aber sagen wir mal, ich möchte hier mit der Addition jetzt eben nicht auf den Stack zugreifen, sondern auf Datensegment oder Extrasegment oder ja. Ja. Addiere die Konstante 1. Ja, und jetzt kann man es hier dazwischen schreiben mit einem Doppelpunkt und dann. Also hier in diesem Beispiel ESP, das wäre jetzt, dann würde er wieder auf DS zugreifen. Und DS kann ich natürlich ersetzen durch ESFS, was es noch so gibt. Oder auch, das geht auch, ich kann auch CS hinschreiben, dann greift er halt aufs Codesegment zu. Das funktioniert allerdings normalerweise nicht schreibend. Also das würde hier mit dem Add-Befehl normalerweise nicht hinhauen. Der liest von da, das wird noch gehen, aber wenn er dann dahin wieder zurückschreibt ins Code-Segment, das geht natürlich wahrscheinlich nicht. Das haben wir uns neulich mal angeguckt, ganz am Anfang irgendwann. Da landet das DS sozusagen als Präfix vor dem Befehl, als, lass mich lügen, 1, 6, Hex, irgend sowas. Also da kommt praktisch das nach vorne und der Befehl an sich ist dann gleich kodiert. Das ist nur so ein, wie heißt das Ding, Segment, Präfix, Override. Jo, also Standard ist allerdings, wenn ich nichts angebe, DS, es sei denn, es ist SS, so wie da oben gesagt. Oder noch eine Ausnahme, das hattest du gerade gesagt mit diesen String-Geschichten. Es gibt auch Befehle, die zwei Segmente brauchen. Und das sind zum Beispiel die String-Copy-Geschichten. Also es gibt einen Befehl namens MoveS. Der heißt so und hat keine Parameter. Allerdings hat er implizit eigentlich schon, er hat eigentlich zwei Parameter. Er kopiert nämlich von, das weiß ich selber nicht genau, ES von ESI nach DS EDI oder umgekehrt, nagelt mich nicht drauf fest. Das kann ich zwar hinschreiben, das ist aber dem Assembler wurscht. Das Einzige, was er kopiert, ist ein Byte MoveS. Und der kopiert nämlich eigentlich nur von der einen Speicherzelle zur anderen Speicherzelle und dekrementiert das ECX-Register. Und erhöht ESI und EDI. Dann kann man damit mit so einer Repeat-Schleife ziemlich schnell so ein Memcopy zusammenbasteln. Ja, also ne, Intel, ihr kennt es inzwischen, es gibt immer Ausnahmen von den Ausnahmen. Also an der Stelle brauche ich jetzt das ES nicht angeben, dann nimmt er immer das. Ich kann auch davor schreiben, was ich will. Das geht noch. Ich kann auch davor schreiben. Also ich kann im Prinzip, so wie wir es hier gesagt haben, das DS ist ja ein Präfix, was eigentlich vor den Befehl kommt. So ein Präfix kann ich auch hier davor schreiben. Damit ändere ich allerdings nicht das ES, sondern ich ändere nur da hinten das DS. Also das eine kann ich ändern, das andere ist immer ES.
Das Ziel auswählen.
Ja. Jo. Okay, das haben wir gerade gesagt. Ne? Also wenn ich ein anderes gerne hätte, Präfix davor, kann ich ein anderes wählen. Bis auch wieder diese eine Ausnahme, da geht es dann halt auch wieder nicht. Jo. Jetzt haben wir gesagt, wir haben eine Basisadresse. Ich habe noch nicht gesagt, wo die Basisadresse herkommt. Ich habe nur gesagt, es gibt Segmentregister. Hier das ES, DS und dann gibt es eben noch die anderen vier. Jetzt ist die Frage, wo kommt denn die Basis her? ES, DS und wie sie alle heißen, sind aus der Historie, habe ich euch vorhin gesagt, 16-Bit-Register. Aber wir hätten ja gerne eine Basis, die heutzutage für die 32-Bit-Rechner oder vielleicht sogar 64-Bit-Rechner ja doch bitteschön die gesamten 4G oder sogar noch mehr umfassen. Passen in 16-Bit nicht rein. Geht ja nun schlicht nicht. Ne? Die Frage ist, wie machen wir es dann? Die erste Variante, wie man das ein bisschen vergrößern kann, habt ihr hier gesehen. Das war ja auch nur eine 16-Bit-Zahl, aber man hat sie auf die Methode auf 20-Bit sozusagen aufgebohrt. Und jetzt wollte man beim Überall, das war Real Mode, das war der 8086 und 8286, die konnten im Prinzip nur das. Entschuldigung, der 8086 konnten nur das und beim 8286 wollte man das aufbohren. Der konnte ja schon 16 Megabyte immerhin. Nur wie bohrt man das jetzt auf, ohne das alte kaputt zu machen? Das waren halt 16-Bit-Register, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ließ sich ja nachträglich natürlich auch nicht ändern, weil es natürlich die Befehle gibt und immer noch geben, ergab und immer noch geben muss. Irgendwie der Art Move Inhalt vom DS-Register nach, sagen wir mal, AX. Dann kopiert er die 16-Bit, die da drin stehen, in die 16-Bit. Und das gibt es entsprechend andersrum auch. Dann kann ich damit die Basis da reinschreiben oder umgekehrt die Basis neu laden. Das sollte natürlich heutzutage immer noch gehen. Aber man möchte trotzdem jetzt mehr als 16-Bit.
Ja, man hätte eben bisher schon auf 32-Bit öffnen können. Ich meine, das ging ja mit den anderen auch. Dass man zusätzlich die Institutionen
noch EDS. Ja, das ist natürlich nicht so leicht. Dann machst du dieses Ding hier kaputt. Ja, aber wenn du dann hättest du im Real Mode auch nur dein 1 Megabyte nutzen können von damals. Die Idee war ja, wenn man das Ganze jetzt von 1 Megabyte auf 16 Megabyte aufbohrt, dann hätte man doch gehofft, so jedenfalls die Idee, dass man sozusagen jetzt mehrere Programme gleichzeitig im Speicher haben kann. Und für jeden ist jetzt sozusagen die Basis von allem verschiebbar. Jo, was haben wir gemacht? Man hat gesagt, das, was ich da reinschreibe nach DS oder da rauslese, ist gar nicht die Basis. Sondern das ist der Offset in einer Tabelle. Und wenn ich jetzt aus einer Tabelle den Offset da reinschreibe, dann schreibe ich eigentlich, ja, ich schreibe zwar den Offset da rein, aber die Basisadresse, die kommt von ganz woanders her und das sehe ich auch gar nicht. Also, wir haben eine Tabelle und das ist dann die sogenannte Global Descriptor Table. Da gibt es jetzt Einträge. Und sagen wir mal, das ist hier Offset 0, Offset 8, Offset 16. Warum die Zahlen so groß sind, sage ich euch gleich. Und sagen wir mal, hier steht eine 2000 drin. Und wenn ich jetzt was habe, kopiere die 16 nach DS. Dann steht in DS eine 16. Aber nicht wie im Real-Mode benutze ich jetzt die Basisadresse 16 geschiftet um 4, sondern ich lese aus der Tabelle beim Offset 16 die 2000 und das ist meine Basisadresse. Dann habe ich immerhin immer noch, wie früher auch, 16-Bit-Zahlen, die ich hier kopiere. Aber das Betriebssystem hat sozusagen den Daumen drauf und kann sagen, welches Segment wirklich genommen wird. Jo, und wo landen denn jetzt diese 2000? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, jetzt kläre ich euch später mal. Die 2000 landet in einem Register, was nicht zugreifbar ist. Es gibt keine Instruktion, keine Assembler-Instruktion, wie ich diese 2000 irgendwie auslesen kann. Ist einfach so. Jo, also, und was passiert jetzt, wenn ich das da mache? Diese Instruktion soll er ausführen. Gut, das heißt, ich habe ein Codesegment, das steht irgendwo. Ich habe ein Instruction Pointer, steht irgendwo. Soll heißen, Codesegment, da steht, sagen wir mal, eine 8 drin. Also hole ich mir das, was bei der 8 steht, als Basis. Addiere den Instruction Pointer drauf. Dann weiß ich die lineare Adresse von dem Befehl. Den hole ich mir. Dann sehe ich, ich soll addieren, darf was drauf addieren. Okay, das ist Datensegment. Also Datensegment, ja, was steht im Datensegment? Im Datensegment, ach, da steht eine 16. Ja, dann soll ich nicht die 16 nehmen, vergiss die 16. Ich soll die 2000 nehmen, addiere mein BX drauf. Dann habe ich eine Adresse, von da hole ich einen Wert. Addiere die 3 drauf, jetzt soll ich wieder abspeichern, nach Datensegment EBX, Datensegment gucken, ach das ist die 16, ich soll die 2000 nehmen, EBX drauf addieren, kenne eine Zahl und da schreibe ich jetzt mein Ergebnis rein. Und nächste Woche bin ich mit der Arbeit fertig. Man merkt, das ist ein Haufen Arbeit. Und da ist jetzt die Idee, dieses Laden aus der Global Descriptor Table, das mache ich nicht bei jedem Befehl. Nicht immer, wenn ich das Datensegment brauche, gucke ich da rein. Sondern in dem Moment, wo ich die 16 ins Datensegment schreibe, in dem Moment hole ich die 2000 raus und merke sie mir. Das Unangenehme ist, wenn in der Zwischenzeit jetzt hier jemand die Global Descriptor Table ändert, dann habe ich hier noch meine 16 drin stehen, die bleibt da stehen. Ich habe meine 2000 in irgendeinem Schattenregister, das sieht keiner. Das Dumme ist, wenn jetzt ein Kontextwechsel kommt, dann mache ich einen Push DS, ich merke mir die 16, lade irgendwas anderes. Wenn ich nachher die 16 da wieder reinlade, ja, dann lade ich mir nicht die 2000 wieder, die ich vorher drin stehen hatte, sondern wenn die GDT sich geändert hat, lade ich plötzlich was anderes. Und das kann ich nicht verhindern. Jo. Unter anderem deshalb muss es das VTX geben, Vanderpool Pacifica, weil diesen Kontextwechsel kann ich nicht mit Programmierermitteln richtig machen. Ich kann den Zustand nicht abspeichern und nachträglich restaurieren. Geht einfach nicht. Jo. Dann machen wir nächste Woche weiter. Es sei denn, ihr habt noch Fragen.
Alle.
Das ist vielleicht eine nicht unberechtigte Frage, aber die musst du anderen Leuten stellen. Ja, manchmal kann man es ganz neckisch brauchen. Also so VMware gäbe es nicht ohne. Allerdings für die meisten Zwecke, Linux heutzutage sagt, was soll ich mit diesen ganzen scheiß Segmentregistern, ich muss bloß immer ständig aufpassen, dass nichts Falsches drin steht. Ja. Das war sozusagen der Übergang vom 8086 zum 8286, eine Möglichkeit, relativ transparent mehr Speicher anzubieten. Ja. Vorher gab es halt, naja, kann man sich ausrechnen, es gab, also das, die Segmentnummer war eine 16-Bit-Zahl, also gab es 64k Segmente und fertig. Aber die haben sich ja alle überlappt. Das Segment 1 ist ja nur um 16 Byte weiter als das Segment 0. Das heißt, es gab eigentlich nur 64k Segmente der Größe 16 Byte. Jetzt gibt es immer natürlich noch 64k Segmente. Warum? Naja, das ist jetzt der Offset in der Tabelle. Der Offset ist nicht größer geworden, das sind immer noch 16 Bit. Also gibt es immer noch die gleiche Anzahl Segmente. Aber dadurch, dass ich jetzt hier beliebige Zahlen eintragen kann, sind sie nicht immer 16 Byte weiter, sondern sie können auch mal größere Abstände haben. Und dann hat man natürlich plötzlich mehr als diese 1 MB, die man maximal adressieren kann. Dann waren es, also beim 286 waren es dann halt 16 Megabyte. Ganz viel. Da war man erstmal ganz begeistert. Ja. Da es sie nicht gibt, aus Programmierersicht, gibt es auch keinen Namen dafür.
Als Programm.
Ja. Fürs Codesegment gibt es eins, fürs Datensegment, fürs Extrasegment. 6-mal extra. Gut, jetzt haben wir uns nur immer die Basisadresse bisher angeguckt. Ich habe gesagt, hier, da passt natürlich noch, also in 8 Byte passt natürlich noch mehr rein. Da sind jetzt, da kommen noch, erkläre ich euch nächstes Mal, so Sachen wie Limit und ne, da passt noch ein bisschen mehr rein. Also ich kann neben der Basis, die ich in so ein Schattenregister lade, kann ich auch noch Zusatzinfo in so ein Schattenregister laden. Größe des Segments, Zugriffsmöglichkeiten, darf ich lesen, darf ich schreiben, darf ich ausführen. Ja, da kommen noch so ein paar mehr Sachen. Ja, warum? Deshalb. Jo, okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich danke euch und spute mich zur nächsten Vorlesung.